Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Dom. Grüß dich.
Herzlichsten aller guten Morgen.
Na, wie geht's dir?
Wundergut, sehr gut. Es fängt direkt schon scheiße an. Nee, mir geht's sehr gut. Ich habe, Moment, jetzt muss ich ja umdenken. Ich habe ja gestern Nachmittag mir einen neuen PC basteln lassen und der war teuer, aber ich freue mich auf das Endergebnis und ich habe Bock. Mir geht's super. Ich bin immer noch, obwohl eine Nacht dazwischen liegt, Endorphin geladen oder auch Serotonin.
Alles wegen dem Computer?
Tatsächlich, ja. Ich habe das letzte Mal, dass ich einen Computer mir selbst zusammengebaut habe, war 99 und da gab es noch, glaube ich, Voodoo-Grafikkarten.
Ja, krass.
Und die kannten die noch nicht mal im Laden. Ich habe gesagt so, ey, ja, das letzte, was ich so kenne, ist so Voodoo und dieser Kerl, der war auch recht jung, meinte so, nee, das weiß er nicht, 99 war er 7 Jahre alt. Und da dachte ich mir so, ei, ich werde alt.
ist auch schon ewig her, seit ich einen Rechner zusammengebaut habe. Ich bin ja irgendwann, also ich war früher war das ja wirklich so vergleichbar mit dem eigenen Auto in der Garage irgendwie, ne? Man hat immer in seiner Scheißkiste da irgendwie rumgearbeitet und dann kommst du auf die Netzwerkparty, wo die Rechner dann so auf den Tisch gestellt werden und alles, was irgendwie geiler, krasser gecase-modded war einfach hat einfach für mehr Aufsehen gesorgt.
Hey, ich weiß noch, bei meiner ersten LAN-Party, ja, das war Call of Duty, ich glaube 2 oder das erste, ich weiß gar nicht mehr. Da war ich total jung, also ich glaube 13 oder so, und war total aufgeregt, mit den Großen, so 17-, 18-Jährigen zusammenzuspielen und habe mir vorher extra meinen Eltern in den Ohren gelegen, mir einen neuen PC zu kaufen, um den dann da hinschleppen zu können. Und dann habe ich den bekommen, weißt du, und dann sind wir da angekommen, mein Vater hat mich gefahren und der Rechner war im Kofferraum, so ein richtig schweres Ding, eben halt 90er. Und dann sage ich so, ey, nee, komm, ich trage den selber rein, ich will damit voll so, in meinem Kopf bin ich damit rein geritten und hab halt alle beeindruckt und hab den halt genommen und bin noch nicht mal in die Tür reingekommen und mir ist er schon im Garten von der Hand gefallen.
Oh.
So auf so einen Stein drauf und das ganze Gehäuse war kaputt und das Innerei war halt auch, erstmal musste repariert werden.
Oh.
Und dann musste ich auf der LAN-Party mit so einem Laptop spielen und das war traurig. Ich war echt traurig. Also ich glaube, ich habe auch geweint. Ich weiß es nicht, aber cool war ich erst später.
Das ist so krass. Also, aber aufgrund dessen, weil ich früher so viel gebastelt habe, ne, an den PCs, bin ich heute dann komplett zur Mac-Fraktion irgendwie übergetreten, weil irgendwann ging mir das furchtbar auf den Sack, dieses ganze Zusammenbauen und die ganzen Teile zusammensuchen und Windows so im Allgemeinen und so. Es ist ganz witzig, wie sich das umgekehrt hat, ne? Früher habe ich gedacht.
Ich kann das auch überhaupt nicht, das zusammenbauen. Also ich gehe mal hin und gebe dann meinen kleinen Bestellzettel ab und sage, bitte macht's hübsch. Und dann sagen die so, ja. Und dann kriege ich am Ende das Endergebnis. Und damit war ich bisher immer.
Ach so, nee, ich habe tatsächlich immer zusammengebaut. Also ich meine, diese Erfahrung, die hat's natürlich dann trotzdem gebracht, trotz Mac, weil ich habe dann irgendwann später in dem Mac dann eine größere Festplatte und sowas eingebaut, ne? Und eine SSD verbaut, die gab es zu dem Zeitpunkt, als ich den gekauft habe, noch nicht. Und das Ding ist ja schon relativ komplex zusammengebaut. Also man braucht schon wirklich eine Anleitung, eine ruhige Hand. Aber das hätte ich nicht hingekriegt, wenn ich nicht jahrelang vorher immer die ganze Zeit an PCs rumgeschraubt habe. Also es war eigentlich schon ganz cool.
Pass auf, ich nehme dich jetzt an der Hand und gib uns beiden die wunderschönste Überleitung der ganzen Welt.
Oh ja.
Pass auf, Achtung. So. Hast du meine Hand? Hast du sie feste?
Ja.
Okay, Achtung, es geht los. PC zusammenschrauben. Ich habe da letztens den Schraubcast geguckt, der schon ein bisschen älter ist, von dem Gregor, der jetzt wieder bei Game One rumarbeitet. Der hat sich da in diese Einzelteile, in dieses Heer von Einzelteilen gesetzt und hat angefangen, halt seinen Rechner zusammenzubauen und dabei zu reden und sich dabei zu filmen. Und mir kam es zeitweise vor, als würde er gegen eine ganze Armee aus Einzelteilen sprechen.
Mm.
Apropos eine unüberschaubare Armee. Um was geht's denn heute eigentlich?
Ich wollte eigentlich schon fast bei Call of Duty einsteigen.
Nee, doch,
aber es passt beides, pass auf.
Ja,
weil man sagt ja immer bei Call of Duty jedes Jahr immer dieselbe Scheiße. Aber bei der Reihe, über die wir heute sprechen, die toppt Call of Duty um einiges. Sie hat nicht nur ganze Heerscharen von Gegnern, also wirklich Armeen von Gegnern, wie du jetzt sagst, Armee von Einzelteilen, sondern es gibt über 40 Ableger aus der gesamten Reihe. Und zwar sprechen wir heute über Warriors Orochi 3 Ultimate. Das ist ein Unterschied. das jetzt für die Next-Gen-Konsolen erschienen ist, für Xbox One und PS4. Und ist, wie manche schon vermuten, ein Teil der Dynasty Warriors, des Dynasty Warriors Konvoluts, möchte man schon fast sagen. Weil es gibt tatsächlich über 40 Ableger. Und dazu zählen ja jetzt nicht nur diese alten Sachen wie Kessen zum Beispiel oder Samurai Warriors und whatnot, sondern natürlich auch die Kernreihe, die Dynasty Warriors Reihe. Und dann gibt's halt diese ganzen Ableger von, also es gibt Gundam und es gibt hier dieses One Piece zum Beispiel und ja. Es gibt Fist of the North Star. Jetzt gibt's das Zelda-Ding von Nintendo. Aber es ist alles dasselbe Spielprinzip. Also du gegen Millionen.
Und das ist gut so.
Und das ist gut so, ja.
Ja.
Also die haben das, das halt wirklich, also 40 Teile lang, die sich, also grob gesagt, wenn man da außen steht, dann denkt man, die unterscheiden sich ja eigentlich fast gar nicht irgendwie. Und grob gesagt stimmt es sogar, weil das Prinzip ist wirklich immer dasselbe. Das ist immer das Schlachtfeld und es sind immer diese Millionen Gegner. Und es sind immer diese kleinen Tweaks dazwischen drin. Ne? Also die haben natürlich schon Unterschiede alle und allein das Setting macht's ja auch. Aber das Kernkonzept, dass du im Prinzip immer die blinkenden Punkte auf der Karte abläufst und alles niedermähst, was da irgendwie auf dem Feld ist, ist eigentlich in jedem der 40 Teile gleich.
Ich glaube, der Star dieser Reihe ist immer diese Heldenriege, die man spielen kann. Also jeder kennt die. Das sind jetzt, ich habe vorhin nachgeguckt, das sind momentan irgendwie so 83 oder was. Also sehr viele spielbare Charaktere, die man spielen kann. Überhaupt dieser ganzen Dynasty Warriors Ding. Und das ist scheinbar so das Ding, warum Fans also quasi das spielen, weil sie schon seit Jahren ihren Lieblingshelden haben und einfach den gerne in die Schlacht führen und gucken wollen, was gibt es im Vergleich zum letzten Jahr an neuen Möglichkeiten und was kann er Neues und so weiter. Ich glaube, das ist eine Sache, die an den Charakteren festgemacht ist.
Absolut. Und deswegen ist gerade jetzt dieser Teil hier, also Warriors Orochi 3 Ultimate. eigentlich müsste man das mit der Stimme so verziehen, so Ultimate.
Ultimate.
Weißt du, diese Mortal Kombat-Stimme, Ultimate. aber das Coole ist, diese Warriors Orochi-Reihe, das ist im Prinzip schon ein Crossover aus verschiedenen Dynasty Warriors-Titeln. Das heißt, da kommen verschiedene Kämpfer zusammen, die man aus den anderen Reihen so kennt. Und gerade dieser Teil hier, der treibt das so richtig auf die Spitze, weil man da sogar Firmen über, also innerhalb der eigenen Firma, das kommt ja von Koei und Tecmo, dann sogar von dort aus anderen Spielen heraus dann Charaktere rausgenommen hat. Und deswegen gibt es zum Beispiel Charaktere aus Dead or Alive oder Atelier oder aus anderen Titeln. Und wie kommen die alle zusammen? Es gibt nur eine Lösung, Dom.
Sag's mir.
Zeitreisen.
Ja, richtig.
Natürlich. Ich meine, die einzige Erklärung, weshalb diese ganzen Figuren aufeinandertreffen können, das ist so ähnlich wie bei Project X für ein 3DS. Da gab's so ein ähnliches Spiel von Capcom und so, ja. Wo auch irgendwie Sega-Charaktere auf Capcom-Charaktere gestoßen sind. Und es gab einfach keine andere Erklärung dafür, außer Zeitreisen und Dimensionswechsel. Und so ähnlich funktioniert's hier bei dem Spiel auch.
Aber jetzt mal ehrlich, ist das für dich ein Argument? Also wäre das für dich als Käufer, als Spieler ein Argument, sich erstmal so was anzuschauen, wenn du weißt, okay, jetzt theoretisch ist dein Lieblingsheld aus Universum X plötzlich in diesem Spiel mit drin?
Ich finde, ja, also wenn man sich jetzt die Zahlen mal wirklich, wenn man jetzt wirklich vor dem Regal der ganzen Musha-Stile steht, also vor dieser ganzen Reihe, vor den Dingen, und man weiß einfach nicht, wo zum Teufel soll man anfangen bei 40 Titeln? Da gibt es ja wirklich nur noch die Möglichkeit zu entscheiden nach Inhalt. So, wenn die sich alle so sehr ähneln, dann kannst du, also wenn du jetzt Zelda-Fan bist, dann sagst du natürlich, ja, ist geil, dann hole ich mir jetzt Hyrule Warriors, weil ich einfach Zelda-affin bin. Und aber mal angenommen, du willst jetzt einfach mal so allgemein in die Serie einsteigen, wo fängt man da an? Und ich finde, gerade da ist Warriors Orochi 3 aufgrund dieser Figurenvielfalt und einfach, weil du mal einen Eindruck bekommst von dieser ganzen Reihe, so querschnittsmäßig, plus so lustige Figuren aus Dead or Alive oder so noch drin hast, ich finde, das reizt mich schon. Also es würde mich jetzt mehr reizen, echt? Als irgendwie so einen alten Teil zu holen, so Kessen oder wie heißen die? Da gibt's da noch ein paar andere irgendwie.
Es gibt eine ganze Reihe an interessante Ablecker. Oh nein! Oh Gott, ja. Wir müssen, ich weiß auch nicht, ich schwitze schon vor lauter Freude. es gibt eine ganze Reihe von Ablegern, so, die ein bisschen europäischer angelegt sind und die würde ich tatsächlich empfehlen und habe ich auch vorgezogen als unbewussten Einstieg in dieses ganze, wie heißt das Genre nochmal, Musha?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube Musha, aber ich werde live recherchieren. Musha.
Okay, recherchiere live, währenddessen überbrücke ich. die finde ich einen interessanteren Einstieg so in dieses Massengemetzel bieten. Und zwar, ich habe da nachgeguckt, wie dieses Ding heißt. Hieß Spartan Total Warrior, hieß das Spiel. Es kam 2005 raus von Sega und ist genau das, was Dynasty Warriors heute ist. Einfach nur ein Soldat gegen tausende von anderen Soldaten. Allerdings mit so einem europäischen Gameplay-Anhauch. Also es ist nicht ganz so in die Masse geworfen, sondern hat ein bisschen mehr an der Handführerei. Also es wird so ein bisschen mehr gesagt, du musst jetzt dorthin und du musst jetzt dahin. Aber das Spielprinzip ist im Kern immer noch das gleiche. Du musst tausende von Gegnern besiegen. Mhm. Und dadurch, dass man ein bisschen mehr in der Hand genommen wird und ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr rumgeführt wird, fand ich das viel spannender als dann später dieses Dynasty Warriors, wo es ja wirklich nur so ist, du hast jetzt Charakter X genommen und jetzt geht's los und probier doch mal alles aus. Und das finde ich ist nicht so, hat mich nicht so angemacht.
Ganz kurz zum Einschieben, ich glaube, es heißt Mosu oder so, also so wird's hin, irgendwie wird es so geschrieben. Korrigiert uns bitte in den Kommentaren. Ich spreche das bestimmt falsch aus. Aber was du jetzt sagst, ich möchte ganz ehrlich sein. Ich habe dieses Spiel hier, Warriors Orochi 3, habe ich eingelegt, erste Mission gespielt und ich habe gekotzt. Ja. Ich fand die erste Mission grottenschlecht, weil du, also irgendwie ist das diese Prolog-Mission, da ist so eine Hydra, nennen sie ruhig die Super-Hydra, die nicht zu besiegen ist, und diese Helden sterben irgendwie alle und das ist so richtig schlecht inszeniert. Also du hast wirklich null Bock, dieses Spiel weiterzuspielen. Aber weil ich so ein bisschen mental drauf eingerichtet war, was da jetzt kommt, und weil ich wusste von anderen Dynasty Warriors-artigen Spielen, dass es echt viel Spaß machen kann, habe ich mich dann durchgebissen und dann die ersten zwei, drei Missionen gespielt und dann hat es irgendwann so, ja, ich würde nicht sagen Klick gemacht, eher so ein langes Klick, so Klick. Es hat so eine Mission gedauert, bis ich so drin war, weil ich finde, gerade bei dem ist es geil, dass man zum Beispiel, also man wählt am Anfang drei von diesen Helden aus. Es gibt natürlich einen Hub, wo also irgendwie so irgendwo steht die Zeit still und die Helden stehen da so rum und kratzen sich an den Eiern. Und du kannst dann halt dein Team zusammenstellen und dann geht's in die Mission rein. Und das Geile ist, also es ist bei den, normalerweise ist das so, dass du immer nur einen Held hast oder dass du nur zwischen den Missionen wechseln kannst. Aber hier hast du halt drei in einem Roster und du kannst immer switchen zwischen denen. Und plötzlich wurde dieses Spiel so zu, will ich nicht mehr weiterspielen, zu so, oh, da kann ich was machen. Und dann kannst du so Combo-Attacken ausführen, die nur mit bestimmten Heldenkonstellationen funktionieren. Mhm. Und man kann halt auch immer im Spiel switchen. Also grundsätzlich ist das so, wenn einer stirbt, dann ist die Mission vorbei. Deswegen musst du, wenn die Energieanzeige halt fast depleted ist, dann halt auch tatsächlich wechseln zu einem anderen Charakter. Aber grundsätzlich ist die Dynamik dann dadurch sehr viel höher. Und das war immer so bei einigen Dynasty Warriors-Teilen das Problem. Also ich habe vorhin Fist of the North Star zum Beispiel als Beispiel genannt. Ja. Ich hasse das so sehr.
Echt?
Ich hasse das so sehr. Ich mag den Anime zum Beispiel überhaupt nicht. Okay. Ich kann null mit dem anfangen. Ich finde diese Figurenzeichnung, diese super starken Männer und die total unterwürfigen Frauen und dann diese scheiß Apokalypse mit Max. Ich hasse Fist of the North. Das ist wie die Pest. Ich mochte den Anime nie, ich mochte diesen Film nie, ich mochte die Serie nie. Ich habe das Spiel trotzdem mal gespielt und mich zu Tode gelangweilt. Wirklich, weil, also sie haben zwar gut geschafft, diesen Charakter und diesen Flair aus dem Anime rüberzubringen, aber das ist ja umso schlimmer für mich, weil ich es halt einfach zum Kotzen fand. Und da finde ich aber auch das Pacing sehr langsam. Also, weil der Typ halt eben keine Waffen in die Hand nimmt oder nur sehr selten, also grundsätzlich immer nur mit seinen Fäusten arbeitet, weil es heißt ja auch Fist of the North Star, ist es dann halt auch sehr, sehr öde so. Und dann gibt's so diese anderen Sachen wie zum Beispiel One Piece, wo ich sage, die sind richtig geil, weil dieser Charakter des Animes ist ja, dass die Leute ihre Extremitäten so verdrehen können und so. Und dann haben die Spieldesigner dann halt auch so Moves eingebaut, die halt auch so fluppig und wild wirken. So. Und das Spiel ist viel, viel schneller, viel, viel witziger und so. Und plötzlich macht es Spaß. Und dann verstehe ich auch, warum manche dann sagen, okay, Troy, weil das Beispiel, was du genannt hast, kann man mehr mit anfangen, weil das ist europäische Geschichte.
Ja.
Zumindest, also grob interpretiert. Ja, natürlich. Also aber es ist so eine Art Gameplay und auch so vom Spielgefühl, was sehr viel näher an so amerikanischen Produktionen dran ist. Und
das stimmt. Es mag am Setting liegen oder daran, dass die Farbgebung einfach nicht so übertrieben Regenbogen ist, dass mich das mehr anspricht. Aber du hast was gesagt, was ich unheimlich interessant finde. Und zwar scheinen wir uns in einem Aspekt grundlegend zu unterscheiden. Und zwar geht es darum, dass man die Charaktere so on the flow auswechseln kann. Das ist tatsächlich für mich was eigentlich ich als negativ empfinde.
Echt?
Und ja, und es ist total blödsinnig eigentlich, wenn ich es überlege, wie ich es begründen möchte. Und zwar, was du sagst vom Gameplay her, es ist eigentlich was total Gutes, weil, wie du ja sagst, man kriegt mehr Möglichkeiten, es ist einfach schneller, es ist lebendiger und man kann mehr Sachen machen. Aber für mich persönlich, der sich dann in die Situation reinversetzt mit seinem Quäntchen Fantasie und dann sich vorstellt, okay, ich bin jetzt hier so dieser Krieger und muss das Beste aus meinem Waffenset machen und so weiter, da passt es einfach nicht rein, wenn plötzlich diese Figur ersetzt wird, wie aus dem Nichts durch eine andere und die ein neues Kit hat und mit dem sie angreifen und verteidigen kann. Und irgendwie in meiner Fantasie passt das nicht zusammen, weil ich möchte mich auf eine Person einschießen und ich möchte mit ihr quasi diese Schlacht erleben und nicht ständig switchen können. Und das ist so eine Geschmackssache, die eigentlich bin ich da auf verlorenem Posten, weil das Gameplay spricht eindeutig dafür, dass man eben mehrere Charaktere da einbaut. Aber ich persönlich, was meinen Geschmack angeht, bevorzuge, wenn man einfach mit einer Figur sich da durchpflückt.
Ja, ich sehe das so, weil man kann einfach nicht bestreiten, dass dieses Genre im Allgemeinen nach einer Zeit repetitiv wird. Weil
ja.
Ich meine, was passiert da? Das ist natürlich extrem beeindruckend, dass du da so viele Objekte auf dem Schirm hast. Das war damals auf den etwas älteren Konsolen natürlich schon sehr viel beeindruckender, weil man einfach sowas noch nie gesehen hat. Es gibt ja irgendwie auf PlayStation 1 schon Versionen, wo man dachte, so, wie geht das? Wie machen die? Wie haben die das geschafft?
Das sieht so echt aus.
Ja, also wirklich, also es ist technisch wirklich ein mega Ding und es gab aber auch, also es gibt ja neben Dynasty Warriors, eben dieser großen, sehr gerade in Japan total steil abgehenden Reihe, gab es ja auch noch zwei, drei andere Versuche von anderen Herstellern. Es gab ja auch 99 Nights zum Beispiel,
ja.
Was übrigens auch ganz gut ist, das ist ein schönes Spiel, so ein paar etwas unbekanntere Sachen wie Demon Slayer oder sowas ähnliches auch von Konami. Da gibt's schon ein paar ganz coole Sachen, die alle so dieses, der Kniff ist eben, diese ganz viele Objekte gleichzeitig auf dem Schirm darzustellen. Und du sollst das Gefühl haben, dass du krass bist. Also es ist ja wirklich so, du schlägst mit einer Hand oder mit einem Hieb drauf und erwischst dann gleich 100 Gegner. Und wenn du eine richtig krasse Attacke durchführst, kann das sein, dass du irgendwie 1000, 2000 auf einmal erledigst irgendwie so. Ja. Und das macht so den Reiz aus. Es ist aber eben so, dass die Arenen, in denen das stattfindet, also die Level, sind alle sehr karg. Also die sind wirklich nur dazu da, so viele Gegner wie möglich da zu platzieren. Und wenn du das geschafft hast, läufst du halt ein paar Meter weiter und dann kommt der nächste Schwall. Und da ist das Ding. Ich finde, ich begrüße da deshalb alles, was irgendwie ein bisschen mehr Pep in die ganze Sache reinbringt. Und da unterscheidet sich das schon allein vom Szenario. Ich finde das interessant, weil Fist of the North Star oder halt auch Troy ist so lahm. Ja, langsam. Also man steht dann da und trottet da so her und oh, da sind wieder 20. Brutsch, brutsch, brutsch und dann läufst du wieder weiter. Und ich war so überrascht, als ich irgendwann One Piece eingelegt habe oder jetzt halt hier auf Warriors Orochi 3 Ultimate.
Ja.
Oh, ja. Dass es so fixe ist und dass die Spielgeschwindigkeit so hoch ist, dass dieses eigentlich sehr dröge Prinzip plötzlich wieder Bock macht, weil man mehr Möglichkeiten hat oder weil es einfach ein bisschen angezogen ist vom Pacing, weißt du?
Das stimmt. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich spiele diese Spiele typischerweise immer so früh nach dem Aufstehen, wenn ich irgendwo hin muss, so zum Wachwerden quasi, oder wenn ich irgendwie nachts nicht schlafen kann und noch irgendwas wie so ein leichtes Buch, irgendwas zum richtig müde werden brauche, dann spiele ich das. Und ich glaube, das sind so die Momente, da fällt einem auch nicht besonders auf, dass das jetzt arg repetitiv ist, sondern da möchte man ja genau sowas. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, mir so ein Wochenende wirklich dieses eine Spiel vorknüpfen würde, dann würde ich, glaube ich, mich auch drüber freuen, dass man die Charaktere mal austauschen kann. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das ist ein echt tolles Feature auf jeden Fall.
Du kannst ja dann auch später ein Dreamteam zusammenstellen. Also dann irgendwie, wie heißt die Alte aus Dead or Alive?
Boah.
Da gibt es auch mehrere. Also Ayane und Kazumi sind auf jeden Fall dabei. Und dann halt die Figuren aus Atelier, das ich übrigens jetzt gerade spiele, ist wirklich ein ganz interessantes Spiel, da gibt's halt auch so Magier und sowas. Und dann kann man sich halt irgendwie sein Dreamteam zusammenstellen, das finde ich cool. Also warum nicht? Das macht natürlich null Sinn in der Geschichte.
Es gibt einem total neuen Reiz. So, zum einen so, wenn man im Kopf so eine eigene kleine Fanfiction aufbaut plötzlich und sich überlegt, wie passt das zusammen? Und zum anderen halt auch die krassesten Moves damit zu zaubern, was man da im Netz sehen kann, was da die Pro-Spieler da auf den Bildschirm zaubern. Also da geht mir die Luke weit auf. Also ja.
Ja, es ist wirklich ein Spiel, was auf den ersten Blick sehr unscheinbar ist. Wie gesagt, der erste Eindruck war so, brrr, Kotze.
Ja.
Ich wollte es wirklich nicht weiterspielen. Ich habe null Bock gehabt. Aber ich wusste an One Piece, dass das echt Spaß machen kann. Weil One Piece habe ich sehr genossen. Das war wirklich extrem witzig. Und dann nach einer Zeit packt dich das dann. Und es wird auch komplizierter. Also du hast halt den üblichen Scheiß. Also du musst deine Figuren aufrüsten und kannst halt auch so, wie nennt man das? Nicht Perks, sondern
Verbesserung.
Also so Sachen, so Eigenschaften, so anlegen, die Stats irgendwie verbessern. Da gibt's genau. So Buffs.
Ja, genau, Buffs, natürlich.
Genau.
Ja.
Und solche Sachen, die kannst du dann anlegen und natürlich kannst du immer ein Stückchen besser werden und whatnot. Also diese Elemente sind drin, dass du schon ein Gefühl für Progression hast. Und es wird auch schwerer. Also das Witzige an diesen Warriors Orochi ist ja auch, dass du, es sieht so aus, als wärst du krass. Aber ja. mach mal einen Fehler und nach ein paar Fehlern bist du auch genauso verwundbar wie die anderen.
Das stimmt. Und das sind die Momente, wo man wieder richtig neuen Ehrgeiz hat, wo man merkt, okay, man kann doch sterben und es kann doch was passieren. Und dann entwickelt man wirklich ganz neuen Ehrgeiz, sich wieder reinzustürzen. Aber so richtig schwer sind sie dann trotzdem, finde ich, irgendwie nicht. Also so richtig oft passiert das nicht, habe ich das. Also zumindest, nee. Vielleicht bin ich auch so krass und ich drücke eigentlich auch immer nur alle Tasten und schaue, was passiert. Oder bist du wirklich so jemand, der die Kombinationen auswendig lernt und so sich das richtig strategisch überlegt?
Nee. Also ne? bei diesen nicht. Also das ist halt auch irgendwie das Ding bei diesen Musu-Spielen, dass du irgendwie hämmert man dann so auf die Tasten nach einer Zeit. Also
aber das Geile ist, so es funktioniert. Es kommt ja auch was Geiles raus dabei. Ja. Also
aber die Experten werden jetzt natürlich sagen, nee, ihr müsst da schon irgendwie schön taktieren und so weiter und so fort. Und stimmt auch. Also wie gesagt, ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich dann irgendwie mal so aus Neugier auf YouTube geguckt habe, was für krasser Shit da abgeht.
Ey, wirklich.
Ja.
Ey, aber ich bin trotzdem immer noch überrascht, wie Leute da so. Also ich habe in der Redaktion irgendwann mal, kam mal von Dynasty Warriors, glaube ich, ein Teil zum Testen rein, der neueste jetzt von ein paar Monaten. Und da habe ich mich hingesetzt und ich war gerade der Einzige, der Zeit hatte, und habe ich das halt mal angeschaut und war so mittelmäßig begeistert. Aber um mich herum bildete sich langsam so eine Menschentraube, die alle so begeistert zugeschaut hat. Alle waren Fans irgendwie und alle haben so gerufen, ey, nimm doch mal den Charakter und so, oh nee, der taugt gar nichts, der war vor 5 Teilen total schwach und klar. Und dann ist mir aufgefallen, was da für eine Begeisterung so drin stecken kann in so einem eigentlich total einfachen Spielprinzip. Also irgendwas macht dieses Prinzip richtig, dass Leute da total drauf abfahren und vor allem auf dem japanischen Markt.
Ja, es hat ja schon so eine Suchtspirale so ein bisschen, ne?
Schon, ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den anderen Konkurrenztiteln, also 99 Nights zum Beispiel hat ja gar nicht so diesen Suchteffekt wie Dynasty Warriors. Also es sind sehr subtile Details da drin, die nicht funktionieren. Ich fand 99 Nights zum Beispiel von der ganzen Aufmachung und von der ganzen Welt immer ansprechender. So, weil
ja.
Ich mochte dieses, also gerade der zweite Teil, der ist ja sehr düster gehalten und war auch sehr blutig und so. Und das finde ich gut, wenn man da irgendwie so gegen, wenn man sich da so durchmetzelt in krassesten Splatter-Orgien. Und das passt auch gut in dieses Massenschlacht-Ding rein. Aber so nach 2-3 Leveln hatte ich mich dann satt gesehen und hatte dann auch plötzlich keinen Bock mehr. Und bei Warriors Orochi oder generell bei dieser ganzen Dynasty Warriors Geschichte ist das Gameplay-Pacing so angelegt, dass man irgendwie immer trotzdem weiterspielen will. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, ehrlich gesagt.
Irgendwie schon. Es ist so ein bisschen, mittlerweile tut es ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist so ein bisschen wie bei Destiny, weil du hast auch keine Ahnung, warum du jetzt gerade irgendwas machst, aber irgendwie macht das Machen an sich Spaß. Also irgendwie möchte man einfach weitermachen und schauen, wie es weitergeht. Das ist irgendwie dasselbe. Aber was mir gerade, wenn ich dir zugehört habe, aufgefallen ist, entweder habe ich gerade ein totales Loch im Kopf oder mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Gab es während dieses Zombie-Hypes, der jetzt vor ein paar Monaten und sowas vorhanden war mit diesen ganzen Survival-Spielen und so weiter, gab es eigentlich da mal so ein also von diesem Genre so ein Spiel, das in Zombie-Setting drin ist?
Nee.
Hätte sich ja eigentlich total angeboten.
Nee, es gibt da diese bestimmte Reihe von Capcom.
Ja.
Alle wissen, was ich meine.
Ja,
die diese Lücke wahrscheinlich auch ganz gut schließt.
Verstehe, ja.
Und dann gibt es, ich überlege gerade, also mit Zombies, ich meine nicht. Ich meine, sowas haben die noch
seltsam.
Nicht. Würde sich eigentlich anbieten, ne?
Total, so was man da geilen Scheiß machen könnte.
Also es gibt, was so in die Richtung geht, wäre Onechanbara wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht von, gehört nicht in die Reihe rein, aber das ist ja auch dieser Zombie-Slayer, der sehr japanisch anmutet, natürlich wegen dem ganzen Fanservice, aber
das ist komisch, dass diese Lücke da verpasst wurde.
Ja, vielleicht denken die sich, also manchmal frage ich mich auch, warum sie jetzt ein Dynasty Warriors Spiel machen. Also bei Zelda habe ich mich schon gewundert.
Ja, das ist wirklich komisch. Das ist wirklich komisch. Und auch so, als wollten sie die Leute vielleicht kriegen, weil sie gemerkt haben, der japanische Markt ist sehr offen für solche Spiele, dass sie quasi die Lizenz verbunden haben, die bekannte, mit diesem Spielprinzip. Und irgendwie sieht ja auch alles so danach aus. Also man hat im Titel so zur Hälfte, also dieses Hyrule Warriors, das ist ja quasi auch schon vom Namen her, erinnert es schon daran. Dann hat man so dieses, okay, im Grunde ist es Dynasty Warriors mit anderen Skins, aber die Fans haben ja noch diesen Adventure-Modus, wo sie dann in 2D irgendwie mit Link auf Abenteuer gehen können. Mhm. Und als wollten sie so beide Spielgruppen irgendwie miteinander vereinen. Und
ist seltsam, ne?
Ja, es ist komisch. Aber es hat geklappt, glaube ich. Ich glaube, die Kritiken waren alle recht gut, oder?
Also mittel bis gut irgendwie. Und ich glaube, in Japan ist es natürlich total der Hit. Also
klar.
Das darf man nicht vergessen. Es kommen ja auch nicht, ich meine, es kommt auch nicht jeder Teil automatisch in den Westen rüber.
Ja.
Gibt es sicherlich auch Ableger, die es nicht hier rüber schaffen. Und hier sind die auch sehr stark an die Anime-Serien gebunden. Also One Piece kennt jeder und deswegen gibt es One Piece natürlich auch hierzulande. Aber das, ich würde jetzt gar nicht mehr voraussetzen, aber da weiß ich jetzt ehrlich auch gar nicht. Bei über 40 Titeln kann ich es auch gar nicht beurteilen. Aber es ist interessant, ne? Also dieses ganze, achso, du hast gerade hier Modi gesagt, da fällt mir noch was ein. Und zwar gibt's jetzt in den Warriors Orochi 3 Ultimate ein Modus.
Ich krieg langsam Lust, das zu kaufen, weil du bist immer so, weil du es so betonst. Ich weiß auch nicht, tiefe Stimmen lösen Kaufreiz in mir aus.
Ultimate. Hat nicht nur diese über 140 Charaktere und so, sondern auch irgendwie noch einen Modus, wo du Missionen zusammenbauen kannst. Und das habe ich mal ganz kurz ausprobiert. Und ehrlich gesagt stand ich da ein bisschen wie ein Ochs vorm Berg. Ja. Weil ich nicht so richtig begriffen habe, wie das so funktioniert. Aber ich habe mir dann mal Level.
Auch nicht.
Aber ich habe dann Level runtergeladen. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Also es ist halt so ein bisschen Little Big Planet auf Schlachtengetummel ausgelegt, weil du dann halt irgendwie deine eigenen Schlachtsituationen einer breiten Masse zur Verfügung stellen kannst. Ist ein bisschen umständlich gelöst mit diesen ganzen Menüs, aber wenn es dann mal klappt, ist es eigentlich eine ganz nette Ergänzung.
Das ist echt cool. Also auch eine tolle Idee von Entwicklern irgendwie. Also dann zu sagen, okay, wir geben euch wieder die übliche Schlacht, aber wenn ihr Bock auf Story habt, wir machen es nicht, aber ihr könnt euch selber basteln. So, das ist so. Und alle feiern es halt, aber auch aus gutem Grund. Also das ist ein tolles Feature auf jeden Fall.
Das ist ganz cool. Also ich, das wäre nichts, womit ich mich jetzt selber aufhalten würde, so groß. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit der Kampagne und so weiter. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch die Cracks, ne? Die Cracks, ja. die das wirklich mal so durchhexen und da Geheimnisse finden, wo wir beide nicht mal im Fantasy hinkommen.
Ja, also du, ich würde mich da nicht einschließen. Also nein. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich sehe auch immer wieder Orks vom gigantischen Berg, wenn ich da zuschaue, was die Leute da rausbasteln. Also Chapeau.
Aber es macht auf jeden Fall Spaß, diese dann zu sehen, was möglich ist. Also gerade so dadurch, dass ich mir abgeguckt habe, was es woanders gibt, habe ich einige Moves dann auch erst herausgefunden und einige Kombinationen. Das ist schon ganz cool.
Ja, also ich wie gesagt, da bin ich dann irgendwie nicht so Teil der Zielgruppe. Ich spiele das immer früh zum Wachwerden und abends zum Müdewerden und da reicht mir das, was ich mit vier Tasten und einer Hand erreichen kann. Also, aber ich finde es trotzdem immer, wie gesagt, toll zu sehen, was Leute damit anstellen können. Aber mir selbst reicht das einfach nur so als gute Nacht und guten Morgen Geschichte.
Was will, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, was für ein Setting so ein Spiel haben sollte, was würdest du denn dann auswählen?
Ich hätte ja total Bock, also dadurch, dass ich diesen ganzen geschichtlichen Hintergrund immer so super spannend finde, ich hätte total Bock auf irgendwas mit Antike auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte Lust irgendwie, ich glaube, es wäre auch ein super Setting. Also, liebe Entwickler, die gerade zuhören, folgendes. die karthagischen Kriege, Rom und Karthago, da gab es wirklich riesige Massenschlachten. Und da hätte man so tolle Settings und so tolle Landschaften und so spannende Geschehnisse und auch Challenges, dass man sagen könnte, okay, im Original haben die Karthager gewonnen, aber ey, wenn du das und das und das machst, dann gewinnen die Römer und du kannst die Geschichte neu schreiben und so ein Quatsch. Da hätte ich voll Bock drauf. Also irgendwas in der Antike, da bin ich immer absoluter Fan von. Europäische Antike.
Ich überlege auch, aber ich mir fiel jetzt echt nichts ein. Star Wars vielleicht. Es gab ja dieses Battlefront damals, ne?
Oh ja, stimmt.
Das war ziemlich cool. Da kommt jetzt auch ein neues. Und ich denke, diese Lücke wird geschlossen werden dann. Es gibt einfach da nicht mehr viel. Ich glaube, das ist schon ziemlich ausgereizt.
Oh, ich weiß noch was Gutes. Und zwar das Genre plus einen Montag in der Arbeitswelt. Stell dir das mal vor, der letzte Level ist dein Büro, wo du hinkommen musst, und auf dem Weg dorthin in den verschiedenen Leveln sind die üblichen Gegenden. Also du hast dann in der U-Bahn ganz viele genervte Fußgänger, die dich irgendwie, keine Ahnung, rausdrängen wollen oder so. Es ist noch nicht ganz durchdacht, aber die Idee ist nicht schlecht. Also das in die heutige Welt mal zu setzen und so einen typischen Büromenschen, der zur Arbeit muss, das wäre irgendwie mal ganz nett.
Das müssen wir dann so ein bisschen Katamari-mäßig darstellen, um das dann auch witzig zu machen.
Da hätte ich jetzt ein bisschen Lust drauf. Aber ich kann sowas leider nicht. Ich würde so gerne das können, so richtig tolle Spiele zu programmieren. Aber das Reinfuchsen ist schwerer als gedacht tatsächlich. Also auch in diese, ja.
Cool, ja, ich glaube schon. Also es fällt mir schwer, da jetzt konkret eine Empfehlung auszusprechen. Ich würde aber fast sagen, wenn man Bock hat, mal in dieses Genre reinzukommen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich etwas aus, das man ohnehin schon mag. Zelda wäre jetzt zum Beispiel irgendwie etwas, wo ja, viele wahrscheinlich sagen würden, das ist cool, das probiere ich mal aus, das mit dem Szenario kann ich was anfangen. Wenn man da jetzt ungebunden ist, würde ich wirklich dieses Warriors Orochi 3
wahrscheinlich, ja,
Ultimate wirklich empfehlen, weil wegen dem Clash, wegen der verschiedenen Figuren. Ich meine, die Geschichten machen nie Sinn. Bei Troy am ehesten, denke ich.
Sie hatten halt die Vorlage, aber selbst die, das ist auch nur so ein, ja.
Aber man spielt es wirklich nicht. Man spielt es wirklich nicht wegen der Geschichte. Also irgendwann höre ich auch nicht mehr zu. Ich sehe diese coolen Charakterzeichnungen. Ich kriege dann immer einen Eindruck davon, wie so sind vom Charakter her, und dann hört man auch die Stimme dazu und ist alles ganz witzig. Und man hat viele verschiedene Zwischensequenzen dazwischen, die glaube ich auch auch so ein bisschen auf Witz ausgelegt sind teilweise. Das sind nicht alle so stockbeernt, so, es nimmt sich auch teilweise nicht ganz so ernst. Es ist aber wirklich nicht, ist egal.
Man könnte vielleicht sagen, ich nehme jetzt mal raus, das beurteilen zu können, wenn man auf sowas, weil ich habe damit letztens wieder angefangen, wenn man auf Naruto und sowas steht, auf diese ganz gewisse Art von Pathos und Dramatik, die manchmal auftaucht, dann glaube ich, ist Dynasty Warriors eine Idee, weil da gibt es ganz oft diese ganz typisch japanische Dramaturgie, dass irgendwie ein Bruder des einen Clans sieht den Bruder des anderen Clans auf dem Schlachtfeld, dann gibt es eine Zwischensequenz, wo das alles ganz dramatisch aufgeklamüsert wird. Wer darauf steht, glaube ich, dem ist Dynasty Warriors an die Hand gelegt. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Freunde von Roboter und sonstiger zerstörerischer Elektronik, da gibt es ja noch die Gundam Warriors Spiele.
Ja, da habe ich kürzlich ein Video zu gemacht. Das ist auch cool.
Ja, genau. Das ist quasi dasselbe, nur mit Mechs und Robotern
im Grunde. Hey, es sind so viele, das ist echt eine Frage des Geschmacks irgendwie.
Wirklich, ja.
Das ist wirklich eine Frage des Geschmacks. Ich glaube, so was Content und Inhalte betrifft, ist das hier, das Warriors Orochi, schon ein ziemliches Content-Monster, weil es gibt, glaube ich, es gibt 150 Figuren annähernd irgendwie, die man da spielen kann.
Doch so viele.
Du hast halt irgendwie auch unendlich, das ergibt sich dann ja auch, du kannst halt viele Kombos dann halt machen. Jeder hat halt irgendwie eigene Attacken und was weiß ich, du hast diesen Editor, du hast irgendwie noch einen Gauntlet-Modus und solche Sachen und dann noch verschiedene Spielmodi dazwischen und das Ganze dann halt aufbereitet in HD. Also das ist jetzt natürlich die Basisversion von der 360, und ist jetzt nicht unbedingt die visuell größte Sensation, die man da sieht, aber es ist halt sauber, also im Sinne von, dass die Auflösung eben hoch ist und das ist halt irgendwie, ich glaube, ich bin kein Technik-Nerd da, aber ich glaube, es läuft mit 60 Frames die Sekunde und alles. Also sieht auf jeden Fall total flüssig aus.
Ja, also würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, am Ende des Tages das, was man am liebsten in die Konsole reinlegen sollte.
Denke schon. Also wenn man sich jetzt eine neue Konsole holt und man sagt jetzt, okay, ich brauche halt auch einen Slayer, um irgendwie wach oder müde zu werden.
Ja, ja, es ist so, lach nicht, das ist wirklich so. Das ist zwar auch auf der PS2, kann ich auch direkt dann empfehlen, wenn jemand von euch noch daheim eine PS2 rumschimmeln hat, guckt mal im Kaufhof oder so, gibt's Kaufhof noch, ich weiß es gar nicht, oder bei der Quelle oder so, Spartan Total Warrior oder Troy eben, das sind auch selbe Spielprinzip, nur mit europäischem Anhauch.
War aber von Sega, ne?
Spartan war von Sega, genau, 2005.
Und da gibt's auch ja eine quasi Fortsetzung mit Viking.
Stimmt, genau. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch.
Und das war gut. Das war auch
das
gut.
Das hat wirklich Spaß gemacht.
Wobei Viking hatte ja auch noch so etwas ruhigere Sequenzen zwischendurch. Also es war ja nicht nur Massenstart. Viking war da ein bisschen ambitionierter.
Genau, es war mehr so mit, okay, du musst deine Armee erst versammeln und größer machen und so. Das war für mich persönlich noch ein bisschen interessanter.
Ja, nee, das war wirklich geil. Also es ist leider irgendwie, ich glaube, es war gar nicht so erfolgreich finanziell. Was schade ist, weil das war wirklich cool. Das war ein cooles Spiel. Spartan habe ich selber nie gespielt, aber es ist ja auch von denselben Leuten, glaube ich.
Das kannst du auch nicht mehr in die Hand nehmen. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt. Es ist wirklich ein Wunder, wenn man das heute sieht, was man früher geil gefunden hat, wie das jetzt aussieht. Es ist echt faszinierend. Also das kann man eigentlich fast nicht mehr spielen. Das ist schon.
Ja, also ist auch kein Spiel, was wegen dem Art-Design weiterlebt oder so.
doch. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also es ist einfach nur Spartaner gegen ganz viele Soldaten. Also God of War ein bisschen für Arme, könnte man sagen.
Boah, es gab da früher voll die Spartanerwelle. Ne? Es gab da auch Gladiator, Sword of Vengeance und sowas.
Mein Gott, war das ein gutes Spiel. Jetzt hast du mich wieder dran erinnert, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das war ja ein gutes Spiel.
Ja, war das gut?
Das war richtig gut. Das war wirklich God of War im Grunde. Ein bisschen weniger Mythologie, sondern ein bisschen mehr auf die Sides gerichtet, aber auf jeden Fall ein echt gutes Spiel und extrem blutig. Es hat ja diese Finisher-Kombinationen, mit denen man enthaupten konnte und bla. Krasses Spiel. Kann man mal bemerken.
Es gab früher echt einige von diesen Gladiatoren-Dingern. Also ich gab auch Rygar, glaube ich, was auch in so eine Richtung ging. Und dann gab es noch später Rise of the Argonauts oder so. Also
oh ja.
Da gab es echt ein paar ganz coole Sachen. Es gab von noch dieses, wie hieß denn das? Shadow of Rome gab es auch.
Oh ja,
von
Capcom. Das hab ich auch gespielt. Oh, ach Mensch, das war alles schön. Das braucht man extra Cast, bin ich dafür.
Ja, solche Klassiker ausgraben. Da gab es echt ganz coole Sachen. Und natürlich gab es dazu parallel, die sind natürlich, also das darf man nicht vergessen, ne? Die sind alle inspiriert von dieser Kernreihe. Also, ja. Ne, das gab's PlayStation 1. Ich meine, Kessen oder so war das erste, was wir in Europa gesehen haben.
Ja.
Und das war einfach PS1, Massenschlacht und so. Und ich glaube, ohne das hätte es dieses Genre gar nicht so weiter Ausgefüge gegeben. Ist schon krass, also wie weit das zurückgeht.
Ey, wirklich. Und ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe jetzt eine Lust auf dieses Orochi Warriors. Ich habe Lust auf eine PS1. Du bringst meinen Hormonspiegel in dem Fall? Mein Einkaufshormonspiegel bringst du in Wallung.
Mhm. Wobei ich jetzt, glaube ich, Kessen war ja auch sehr viel stärker Strategie, ne?
Irgendwie. Ja, es war deutlich strategischer ausgerichtet.
Da gab es ja irgendwie auch noch eine Karte, wo man Einheiten bewegen konnte und so.
Genau.
Man ist ja nur, das Schlachtengetummel war ja selber nur ein Teil irgendwie. Konnte man das überhaupt selber beeinflussen, was man da gespielt hat bei Kessen? Ich glaube, das war ja der große Unterschied zwischen der Dynasty Warriors-Reihe.
Ich glaube, das weiß ich nicht mehr.
Ja, ich meine, das wären so Sequenzen gewesen. Selbe Engine und so und auch selbes Entwicklerhaus, aber vom Prinzip her alles sehr viel strategischer
angelegt. Und dann hat man gesagt, so bei den nächsten Teilen, nö, wir machen nur noch Schlachten und
genau.
Aber diese Minimap gibt es ja immer noch, diese strategische, die einen dann ganz genau zeigt, jeder einzelne Punkt ist ein feindlicher Soldat
und
man sieht ganz genau, wo welcher Soldat ist.
Aber sind wir mal ganz ehrlich, also das blinkt halt immer an den bestimmten Stellen und dann musst du da immer hinlaufen und das möglichst zeitig, damit die Helden nicht fallen, die du retten musst. Da, wo es blinkt, gehst du hin. Also das ist das Prinzip der Karte.
Mach mir die Karte nicht kaputt, ich mach das. Ich finde das toll.
Das ist ja im Prinzip
das Gefühl von ein Teil von etwas Größerem.
Ja, ich meine, es ist halt irgendwie, also es ist halt ein Ameisenhaufen und du musst.
Ja, aber eine Karte.
Ja, es ist eine Karte, aber da, wo es blinkt, gehst du hin. Das ist
wenn du das sagst, klingt das so lieblos irgendwie.
Nein, es funktioniert ja. Also du brauchst diese Übersicht ja auch, weil du sonst einfach nicht weißt, wo jetzt der Brandherd ist sozusagen. Aber du hast halt, also ich meine, aber das ist nicht so taktisch, wie es jetzt aussieht. Also
doch, es blinkt. Es blinkt und du musst taktisch entscheiden, hinzugehen.
Ja, aber wir, so ja. Ist das. Na gut, wenn du sagst.
Ja, ich sag das.
Okay, ich glaube, wir haben es ganz gut beschrieben, ne?
Wir haben es perfekt umschrieben, ja.
Ja, also ich würde sagen, ne, guckt rein, wenn ihr neugierig seid, ne? Aber wenn ihr irgendwie die totale, wenn ihr jetzt sowas wie God of War erwartet, was euch auch mit ausgefeilten Leveldesign oder so schmeichelt.
Dann schlag zu und weint.
Ja, und weint vor allen Dingen. Also für die ist das wirklich nichts. Also es ist wirklich ganz, ganz reduziert auf ich brezel 3000 Leute mit zwei Schlägen mit. Das ist das Prinzip. Und wenn man irgendwie Bock drauf hat, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken.
Wenn euer Tag mal scheiße war oder euer Tag scheiße werden wird, dann lohnt es sich da ein paar Batschen zu verteilen. Das hilft.
Ja, stimmt. Für die ist es natürlich auch interessant irgendwie. Aber unbedingt vorher sich informieren. Also blind kaufen oder ohne es selber ausprobiert zu haben, würde ich es jetzt nicht. Das muss man schon selber für sich selbst herausfinden, ob das was für einen ist irgendwie. Das hat Schon sehr spezielle Zielgruppe.
Es ist auch ein bisschen schwierig, durch diesen Dschungel an Spielen durchzuschauen. Deswegen würde ich spontan vorschlagen, wenn ihr vor einer Kaufentscheidung steht und euch nicht sicher seid, dann schreibt doch den Titel, den ihr euch überlegt, einfach unten in die Kommentare hier rein. Und wir gucken nochmal drauf und sagen dann, ob das taugt oder nicht. Das können wir spontan ausmachen.
Kompetenzberatung.
Ja! Yeah! Hashtag Kompetenz. Ja,
ich habe aber auch nicht alle gespielt, ne? Also ich kenne auch nur nicht, diese.
Aber wir tun ja so.
Ach so, natürlich habe ich alle gespielt.
Ich habe Kompetenz gesagt, ja. Also macht das. Wir geben uns Mühe, auf jeden Fall.
Ja. Alles klar. Cool. Dann, ja. Dom, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Woo.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.